Ja, vielen Dank. Ich bin bemüht, mich im Sinne einer hoffentlich kontroversen Diskussion relativ kurz zu halten. Ich übe mich jetzt mal ein Stück weit in der Rolle der Cassandra. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass das Problem der iranischen nuklearen Anstrengungen gelöst werden wird. Ich lese heute mit sehr viel Missvergnügen den nett geschriebenen Artikel in der FAZ, Sie haben darauf rekurriert, man will noch einmal wirtschaftliche Anreize schaffen. Wie oft will man das denn noch tun? Man tut dies jetzt im sechsten Jahr, wenn ich richtig das rechne. Ich erzähle Ihnen da eine kleine Episode, die mir widerfahren ist. 2002 im Februar bis zum frühen Sommer bekomme ich aus unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Aktenkonvolute, die lese ich mir durch. Und die Geschichte, die ich da lese, heißt, unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms ist die Islamische Republik Iran, die meines Erachtens nach eine klerikalfaschistische ist, die mir sehr viel Angst macht, dabei ein nukleares Rüstungsprogramm aufzustellen. Nicht nur das, wir reden nicht von der Sehnsucht, eine Atombombe zu haben, sondern sich letztendlich zu einer nuklear hochgerüsteten Mittelmacht aufzuschwingen. In Ergänzung, das passende ballistische Programm will man auch haben. Ich recherchiere das gegen mit meinen journalistischen Mitteln, die sind erfahrungsgemäß eher begrenzt, ich bin Journalist. Und irgendwann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ich rede jetzt mal hier in Berlin mit einigen Leuten, die mir eine Beurteilung dessen, was ich da habe und was ich recherchiert habe, geben soll. Ich rufe den mir sattsam bekannten damaligen Geheimdienstkoordinator von Rot-Grün, Herrn Ernst Urlau, an. Heute ist der Mann BND-Präsident. Ich kenne Herrn Urlau. Herr Urlau ist ein begnadeter Aktenleser, ein Mensch, der normalerweise niemals aus der Rolle fällt. Ich skizziere ihm mein Ansehen und der Mann fällt aus der Rolle und sagt, wissen Sie was, wir, diese Bundesregierung, beteiligt sich nicht an Versuchen der USA und anderer interessierter Nationen daran, jetzt 2002 das nächste Land auf die Agenda zu setzen. Ich fand das eine sehr bemerkenswerte Aussage, denn Herr Urlau, wie gesagt, begnadeter Aktenleser, wusste natürlich und konnte sich vorstellen, aus welchen Quellen meine Aktenkonvolute kommen. Eine der wesentlichen Quellen war der eigene Verein, den er damals supervisiert hat, der BND. Das heißt, die Bundesregierung wusste 2002, was die Islamische Republik Iran da veranstaltet. Man hat aus nachvollziehbaren oder auch nicht nachvollziehbaren Gründen keine Lust gehabt, das nächste Land auf die Agenda zu setzen, der USA und das andere Land, Sie dürfen dreimal raten, wer gemeint ist, Israel. Man hat sich zu einer Politik entschlossen, die heißt, wir warten ab. Nichts wissen, nichts hören, nichts sehen, das wird schon irgendwie gut gehen. Es kam, was kommen muss, der Irakkrieg, der ging aus, wie sattsam bekannt, und dann hat man 2003 angefangen zu verhandeln, beinhart mit Zuckerbrot und Peitsche. Das Zuckerbrot bietet man heute noch an. Man hat weder 2003, 4, 5, 6, 7, 8 bis zum heutigen Tag nicht die Peitsche gezeigt. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass die einzige Sprache, die dieses klerikalfaschistische System in Teheran versteht, die Sprache der Peitsche ist. Irgendein paar kleine Sanktionschen, 6 oder 7 Regierungsmitglieder dürfen im Moment nicht reisen aus Teheran. Die eine oder andere Firma ist auf dem Index. Das wird die Islamische Republik Iran, die Machteliten, nicht davon abhalten, sich nuklear zu bewaffnen. Und das ist keine Bedrohung, die einen obskuren jüdischen Staat irgendwo in Palästina nur widerfährt. Das ist eine Bedrohung, die meines Erachtens nach auch Europa widerfahren wird. Ich glaube nicht, dass Herr Ahmadinejad in absehbarer Zeit auf den Knopf drückt und sagt, ich jage jetzt meine Interkontinentalraketen nach Berlin, Paris. Nein, das wird er nie tun. Nur er wird trefflich damit erpresserische Politik machen. Dies hat sein Regime immer seit den ersten Tagen seiner Existenz gemacht. Das Regime ist ein staatsterroristisches Regime. Das behaupte nicht ich, weil ich Alarmist bin. Das behaupten ehrenwerte Berliner Kammerrichter, die, nachdem sie jahrelang Beweismaterial geprüft und gesichtet haben, es wie folgt bewerteten. Sie sagten, die Crème de la Crème, meine Worte, ich zitiere, sind zusammenhängend dieses Regimes, ist staatsterroristisch unterwegs gewesen und sie sind es immer noch. Es ist natürlich im Berliner politischen Beritt, wie im deutschen, und darauf beschränke ich mich, im sicherheitspolitischen Beritt, ist natürlich klar, was Teheran mit welcher Organisation macht. Man hat nur das ein oder andere Problem, die ein oder andere Organisation als Terrororganisation zu bezeichnen. Hisbollah ist eine terroristische Vereinigung. Hamas ist eine terroristische Vereinigung. Ich vermag nicht nachzuvollziehen, diese feinsinnige Unterscheidung in den politischen Arm der Hisbollah und in den terroristischen, wer das Wort nicht sagen will, sagt militärischen Arm der Hisbollah. Dasselbe gilt für Hamas. Den Sicherheitsbehörden in diesem Land ist bekannt, wie gut die Netzwerke hier in diesem Lande etabliert sind. Wer wissen will, wo in Deutschland Hisbollah-Zellen existieren, der mag hier in Berlin in die eine oder andere Moschee gehen, er mag nach Freiburg fahren, er mag nach Münster fahren, ein wunderschönes Zentrum gibt es dort, in Hamburg dasselbe. Ich war 2004 in Teheran und habe dort, die Herren sind sehr freundlich, sie reden mit Journalisten, mit dem Herrn Mousavian gesprochen, damals einer der federführenden Verhandlungspartner der IAEA in Wien. Herr Mousavian sprach mir immer laufendes Tonband rein und ich war genauso erschrocken wie meine Dolmetscherin. Er sprach out of the blue kommt über die Massenvernichtungsprogramme seines Landes. Er fing bei den biologischen an, wandte sich dann den chemischen zu und beharrte darauf, dass man die selbstredend im Fall eines Angriffes nur defensiv verwenden würde. Ich fragte ihn dann, haben Sie auch nukleare Ambitionen? Er sagte mir glasklar, ja natürlich, das ist Sinn und Zweck unserer Versuche, die wir hier machen. Das heißt, ein führendes Mitglied der Machtelite des Irans gibt zu, dass sie sich militärisch nuklear bewaffnen wollen. Da muss man sich natürlich dann fragen, warum auf den politischen Bühnen des Westens keinerlei Reaktionen bis zum heutigen Tage stattfinden. Einer der gewesenen Vizeministerpräsidenten der Islamischen Republik Iran sagte mir im abendlichen Gespräch, sollte die Weltgemeinschaft ernsthaft harte Sanktionen anwenden gegen unser Land oder Gott bewahre militärisch tätig werden, dann gibt es hier bei uns, und er sagte, rechtsfaschistische Kräfte, die lassen dann ihre Kettenhunde von der Leine. Ich fragte ihn, was meinen Sie damit? Er sagte, dann wird der Westen die Antwort mit den terroristischen Mitteln bekommen, die wir einsetzen können. Der Mann selbst hat sich davon glaubhaft distanziert. Er sagte nur, das ist die Angst, die wir hier haben, das ist die Angst, die Europa haben muss. Und wenn ich mir anschaue, wie Europa in den letzten, sagen wir, knapp 28 Jahren mit islamistischen Bedrohungen umgegangen ist, dann habe ich so meine Zweifel, ob Europa den politischen Willen hat, den gesellschaftspolitischen Willen hat, die effektiv zu bekämpfen. Es war der Herr Schmidbauer, 008 ließ er sich gerne nennen, der zu Kohlzeiten Geheimdienstkoordinator der Regierung war, der ein Waffenstillstandsakt nach dem anderen mit beispielsweise der algerischen FIS, der algerischen CIA getroffen hat. Herr Schmidbauer wusste, diese Leute sitzen im Nordrhein-Westfälischen. Sie sind von dort aus aktiv, besorgen Geld, Logistik, Waffen. Und Herr Schmidbauer verhandelte mit Herrn Kebir, damals Auslandssprecher der FIS, und sagte, hör mal zu, Herr Kebir, wir schauen weg bei dem, was ihr hier treibt, solange ihr hier in diesem Land nicht aktiv werdet. Wenn er uns als Transitland benutzt, macht das. Können wir einen Deal machen? Der Deal ist gemacht worden. Begründung, der Mann, Herr Kebir, kann ja möglicherweise der nächste oder übernächste algerische Außenminister sein. Mit dem muss man im Gespräch bleiben. Kommen wir zum Ende und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Es gibt zurzeit immer noch einen Waffenstillstand. Herr Nasrallah hat 2004 dem Bundesamt für Verfassungsschutz angeboten, ihr behelligt unsere Hisbollah-Kader nicht in eurem Land, wir versprechen euch in eurem Land Ruhe zu halten. Dieser Waffenstillstand gilt bis heute und er funktioniert und weil er funktioniert, glaube ich nicht, dass sehr viele wesentliche substanzielle Änderungen in der deutschen Politik im Bilde zu erwarten sind. Ich glaube, dass die Islamische Republik Iran leider Gottes in nicht allzu ferner Zukunft eine nuklear hochgerüstete Nation sein wird. Mit allen Folgen für den Westen. Danke.